Und die Predigt ist aus dem Buch der Richter, Kapitel 8. Wer kann sich daran erinnern, wir hatten vor einigen Wochen, als ich hier zuletzt, Ephesio weiß, was kommt. Was kommt, Ephesio? Was? Gideon. Ja, es geht um Gideon. Es geht tatsächlich um Gideon. Du hast deine Hausaufgabe gemacht, das ist gut. Ich hatte schon zwei Predigten gehalten über Gideon. Eigentlich über die bekannten Sachen über Gideon. Wir haben uns mit dem Kapitel 6 von Richter befasst. Gideons Ruf zum Glauben. Dann ein nächstes Mal mit Kapitel 7. Da ging Gideon in den Kampf mit, wer war der Feind? Gegen wen hat Gideon gekämpft? Wer weiß, wie sie heißen. Alessandro, du bist zu alt. Aber vielleicht, vielleicht Romulo. Du weißt es nicht. Midian. Die Midianiter, das waren die Feinde damals für das Volk Israel. Und mit Gottes Hilfe ging Gideon mit völliger Unterzahl in diesen Kampf. Ihr erinnert euch, der ging mit 300 Mann gegen Abertausende. Und der Herr hat es geschafft, mit der Kraft des Herrn, hat Gideon es geschafft, diese Midianiter in die Flucht zu treiben. Und sie brachten sich sogar gegenseitig um. Gideon musste nicht mal das Schwert ziehen. Er hatte was war die Ausrüstung des Volkes? Die haben ihre Tongefäße gehabt und darin diese Leuchter. Und damit haben sie die Midianiter aufgeschreckt und ihn verscheucht und besiegt. Gideon hat viel Gutes gemacht. Er erlöste das Volk, könnte man sagen. Das Buch Richter ist volle Geschichten von Richtern. Das ist ein Wort für diese, aber das sind nicht Menschen mit Perücken, die im Gerichtssaal sitzen und über Leute urteilen. Das sind Befreier des Volkes. Das sind Erlöser. Das ist ein anderes Wort, das wir benutzen könnten. Alle diese Erlöser, diese Richter, Gideon war einer, die wurden vom Herrn berufen, vom Herrn ausgerüstet. Sie haben alle Erfolge gefeiert, vom Herrn gegeben, aber die waren alle auch irgendwie schwach und fehlerhaft. Sie haben Fehler gemacht. Sie waren nicht perfekt. Und wir haben die Geschichte von Gideon. Und wir haben die Geschichte von Gideon bisher noch nicht abgeschlossen. Ich brauche deswegen diese dritte Predigt über Gideon. Es gibt noch das Kapitel 8 von Richter. Und wenn wir Kapitel 8 anschauen, wir werden Verse gleich lesen, aber in diesem Kapitel, in der ersten Hälfte von Kapitel 8, lesen wir vom Nachspiel, von diesem Kampf mit den Midianitern. Sie gingen in die Flucht und in diesem Kapitel lesen wir, wie Gideon jetzt doch das Schwert nimmt. Also er sitzt nicht nur dort und wartet, bis alle verschwinden, er muss doch das Schwert ergreifen. Und er rennt nach, er jagt nach den Königen von Midian, Sebach und Salmuna, lesen wir. Und er bringt sie eigenhändig um mit dem Schwert. Und im Vers 21 von Kapitel 8, ein interessantes Detail, das wird noch wichtig werden. Und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen. Also die Kamele der Midianiter. Er nahm sie, diese kultische, religiöse Dekoration, nahm er als Beute. Dieses Detail wird uns aufgeschrieben. Und dann gegen Ende vom Kapitel 8 in euren Bibeln lesen wir, dass Gideon stirbt. Er stirbt im guten Alter, Vers 32. Aber zu seiner Lebenszeit erlebte Israel lange Ruhe von den Feinden. Er war ein erfolgreicher Befreier. Wie lange? hatten Israel Ruhe von ihren Feinden. 40 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wie alt bist du?
Sechs.
Das ist ein Bruchteil von dieser langen Zeit der 40 Jahre. 40 Jahre, also die meisten von uns. Wir hätten vielleicht an nichts anderes erinnern können als Ruhe von den Feinden in diesen 40 Jahren. Das war der Verdienst von Gideon mit dem Herrn. Und dann starb er im guten Alter. Er hatte Israel eben viel Gutes getan. Aber in der Mitte des Kapitels lesen wir einige beunruhigende Verse. Die wollen wir jetzt lesen. Ab Vers 22. Da hat er gerade die Könige von Midian getötet, besiegt. Und da sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand Midians errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herrscher über euch sein. Und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und Gideon sprach zu ihnen: Eins begehre ich von euch, jeder gebe mir einen Ring aus seiner Beute. Denn weil es Ismaelite waren, hatten sie goldene Ringe. In anderen Übersetzungen heißt es Ohrringe sogar. Sie sprachen: Die wollen wir geben. Und sie breiteten einen Mantel aus und ein jeder warf den Ring aus seiner Beute darauf. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Schekel Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Halsbänder ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seine Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Oder in anderen Übersetzungen Hurerei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. So wurde Midian gedemütigt vor den Israeliten und sie hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. Da wird etwas Negatives über Gideon gesagt. Schade, schade, dass die Geschichte nicht perfekt ist. Er war nicht vollkommen, dieser Gideon. Er handelte hier, indem er alle diese Dinge aufsammelte und dieses Ephod machte. Wir kommen darauf, was das war. Er handelte unweise, er handelte falsch. Und es wurde ihm und seinem Haus, das heißt seiner Familie, zur Falle. Er ist in etwas hineingefallen und konnte sich nicht wieder befreien. Und seine Nachkommen, die trugen die Konsequenzen von seinem Handeln. Das wollen wir nun anschauen in diesen Minuten hier. Was war geschehen? Und was können wir daraus lernen? Aber zuerst Positives. Ihr habt gemerkt, sich in diesem Kapitel etwas ganz Positives über Gideon und über seine Antwort auf das Volk, als sie sagten: Gideon, du bist der Größte. Du sollst Herrscher über uns sein, König, vielleicht könnte man sagen. Du sollst unser König sein. Und dein Sohn nachher. Das Haus Gideon soll über uns für immer und ewig herrschen. So groß bist du. Und Gideon sagt, was sagt er? Ja, okay, gut. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nein. Nein, ich bin nicht Herrscher über euch. Der Herr ist Herrscher. Gott ist König. Er hatte recht. War das vielleicht eine Versuchung? Ja, mir die Ehre. Ich könnte Befehle geben, die Pracht haben als König. Nein, er hat gesagt, nein, das gebe ich Gott. Etwas Positives. Aber dann kommt etwas Negatives hier. Über viele Verse erzählt, das ist sozusagen das Haar in der Suppe. Das vermiest das Essen der Suppe. Auf Englisch sagen wir, the fly in the ointment. Die Fliege in der Salbe. Schade. Wir lesen hier in diesen Versen, wie Gideon diese wertvollen Sachen, die er aus dem Krieg mit den Midianiten erbeutet hatte, er benutzte sie, um ein Ephod herzustellen. Das Ephod gehörte zu der priesterlichen Ausrüstung des israelitischen Priesters. Und dieses Ephod stellte er auf und das wurde zum Gegenstand der Anbetung. Es heißt im Vers 27, ganz Israel hurten ihm nach. Das ist eine strenge Sprache. Und die Bibel benutzt oft diese strenge Sprache für den Götzendienst. Dass Gott nicht verehrt und angebetet wird, sondern etwas anderes. Dieses Ephod, dieses Ding, und wir kommen darauf, was das war, wie das aussah, es nahm die Stelle vom Herrn ein. Der Herr soll allein angebetet werden. Aber die Leute, die Menschen, die Israeliten haben dieses Ding angebetet. Und das hatte gravierende Folgen. Und gravierende Folgen für Gideon und für seine Familie. Nun, wie spürte Gideon diese Konsequenzen? Wir lesen nicht so sehr viel mehr über seine Lebenszeit, über diese 40 Jahre. Die waren vielleicht nicht leicht. 40 Jahre, es gibt alle möglichen Probleme, wenn man 40 Jahre etwas vorsitzt oder Chef ist. Aber vor allem lesen wir, was nach seinem Tod kam, was über seine Familie kam. Kapitel 9, wir lesen nicht das Kapitel 9 jetzt. Ihr könnt es nachher lesen. Vielleicht habt ihr schon gemacht. Das ist ein schreckliches Drama. Was im Kapitel 9 alles geschieht, ist blutig, dramatisch, voller Verrat und Hass. Das Volk begann, sobald Gideon gestorben war, hatte das Volk wieder angefangen, das alte Gott Baal zu folgen und ihn anzubeten. Ganz offen, statt den Herrn. Wir lesen im Kapitel 9, wir lesen schon in Kapitel 8, aber Gideon hatte viele Söhne. Wer weiß zufällig, wie viele Söhne, nicht nur Kinder, Töchter vielleicht hier nicht mitgezählt. Wie viele Söhne hatte Gideon? Er hatte viele Frauen, Konkubinen. 70 Söhne hatte Gideon. 70 Söhne. Ich habe 2. Und manchmal genug. 70 Söhne hatte Gideon. Und einer dieser Söhne wollte doch König werden. Abimelech. Und er ist König geworden. Wisst ihr, Abimelech, Gideons Sohn, wurde der erste König von Israel. Aber wir wissen nicht sehr viel über ihn, weil er nicht der von Gott berufene König war, sondern der von Menschen berufene König war. Er war nur 3 Jahre König. Er wurde dann getötet. Aber er wurde König, indem er seine Brüder, alle 70 oder fast alle, umgebracht hatte. Auf einmal. Und dann wurde er König. Er hatte sogar Unterstützung von Menschen in Shechem oder Sichem, dass er König wurde. Und er war 70 Jahre König. Der jüngste Sohn übrigens, Jotham, der kam davon. Der konnte sich verstecken. Der kam nicht um. Und im Kapitel 9 ist irgendein schönes Gleichnis. Ich nenne das ein Gleichnis. Jotham hat ein Gleichnis erzählt von dieser Situation. Schön bildlich. dass es falsch war, Abimelech zum König zu machen. Aber dann musste er fliehen und sich verstecken. Abimelech kommt dann um. Wir lesen, vielleicht habt ihr diese Geschichte irgendwo im Hinterkopf. Es war mal, er kam zu einem Turm und eine Frau war oben auf diesem Turm und sie ließ einen großen Mühlstein runter und das fiel auf seinen Kopf. Und das zerschmetterte seinen Schädel. Und so kam Abimelech um. Er kam fast um, er war so schwer verletzt. Er bat einen Diener, ihm dann den letzten Stoß zu geben. Er wollte nicht von einer Frau umgebracht werden, heißt es. Das ist Kapitel 9. Wie gesagt, voll schlimme Dinge. Es fehlte nicht hier an Intrige, an Verrat, an Blutvergießen. Das wäre ein grandioser Spielfilm. Und der Text impliziert, der Text sagt uns, dass dies alles eine Folge davon war, dass Gideon etwas Falsches gemacht hat. Dass sein Handeln Jahre zuvor, dass es falsch war. Es war ihm und seinem Haus eine Falle geworden. Er machte dieses Ephod und stellte dieses Ephod auf. Was war das nun? Was hatte es sich mit diesem Ephod auf sich? War es wirklich so eine schlimme Sache? Auf den ersten Blick vielleicht nein. Wir lesen schon von einem Ephod im Gesetz Gottes, im zweiten Buch Mose, Exodus, Kapitel 28, lesen wir in allem Detail von den priesterlichen Kleidern, wie Aaron, der erste Priester, der Hohepriester, was die Menschen ihm alles vorbereiten sollte für seinen Dienst. Wunderbare Kleider und Utensilien. Und darunter war dieses sogenannte Ephod. Ephod war das griechische Wort dafür. Und wir übernehmen einfach dieses Wort. Wir haben nichts Gleiches im Deutschen. Das war wie ein Kleidungsstück, wie eine Weste. Und diese Weste wurde aus ganz edlen Sachen gemacht. Wir lesen, sie sollen den Ephod machen aus Gold, blauen und roten Purpur, Karmesin und gezwirrtem feinem Leder gewebt, heißt es. Schön. Und dann eingebettet waren auch Edelsteine in diese Weste. Und dann noch darauf eine Brustplatte, ein Brustschild. Das Brustschild der Urteilssprechung, heißt es. Oder des Rechtsspruches. Das gehört dazu. Diese Brustplatte, auch mit Edelsteinen bestückt. Ganz genau beschrieben, was für Edelsteine. Und 12 für die 12 Stämme von Israel. Und auch das berühmte Urim und Thummim. Schon davon gehört. Das waren Steine, die auf dieser Brustplatte waren. Und das wurde an diesen Ephod angebracht. Kurz gesagt, ein fantastisches Kleidungsstück. Aber mehr als nur eine Bedeckung. Ein Mittel, um sich dem heiligen Gott zu nähern und seinen Willen zu erkennen. Und es wurde genau vom Herrn beschrieben, wie das gemacht werden sollte. Nun, Gideon wusste, was ein Ephod war. Er wusste, was Aarons Ephod war. Er wusste von der Wichtigkeit für Gott und für den Gottesdienst. Er hatte ja soeben erklärt, das haben wir gesehen, das war gut. Gideon hat gesagt, nur der Herr ist König. War es dann nicht ein cleverer Einfall, zu kommen zu dem Volk und sagen, ja, wir wollen Gott verehren. Wir nehmen eure Beute, all das Gold, sollt ihr nicht für euch behalten, sondern das machen wir etwas für Gott. Wir sammeln es ein und wir machen etwas Schönes daraus. Wisst ihr was? Wir machen ein Ephod. Gabe für den Dienst des Herrn. Wir können vielleicht Gideon glauben. Er wollte nicht Unrecht tun dabei. Aber es war nicht gut, was er getan hat. Er tappte in die Falle. Das Ephod wurde nämlich zum Götzen. Er stellte es auf in der Stadt. Und da stand es. Dieses wunderbare Ding, glänzend, prächtig. Und die Leute fingen an, dieses Ding anzubeten. Sie hurten danach. Wofür war Gideon denn eigentlich schuldig? Er fragte sich, wäre es nicht schön, etwas für Gott aus diesen schönen Sachen zu machen? Gott mag ein Ephod, hat uns schon gesagt in der Schrift. Also machen wir ihm eins, ein neues. Aber Gideon betrat hier einen Bereich, der allein Gott gehörte. Es ging darum, wie man zu Gott kommt, in seine Nähe sein. Es ging um die Gestaltung der Anbetung. Der Herr hatte schon gesagt, wann und wie das Ephod gemacht werden sollte. Exodus 28. Es gab also schon eins, ein Ephod. Irgendwo, vermutlich in Silo. In Silo, in dieser Stadt, da waren die Stiftshütte, all diese Sachen, die gemacht worden waren, Bundeslade, etc. Es gab schon eins. Und Gott hatte nie gesagt, Gideon, mach mir ein neues Ephod, ich habe mein erstes verloren. Hat er nicht gesagt. Gideon maßte sich also an, eine neue Gottesdienstordnung zu machen. Und wir wissen, das menschliche Herz ist eine sehr effiziente Götzenfabrik. Das erkannte und schrieb auch so Calvin. Eine Götzenfabrik sind wir, unsere Herzen. Es braucht nicht viel Startmaterial und schwuppdiwupp, da steht schon eine Götze, die wir anbeten. Etwas, das wir mehr verehren als Gott. Und das war das Problem hier. Gideons Problem. Nicht nur für das Volk, auch für Gideon und seine Familie. Was sollen wir daraus für uns selbst lernen? Erkenne deine menschliche Neigung zum Götzendienst. Wir würden es vielleicht ähnlich machen damals. Unsere Herzen sind Götzenfabriken. Wir fabrizieren gerne etwas, das wir dann anbeten. Das bringt uns weg von Gott. Gideon hatte Schönes gehabt, hatte Schönes in der Hand gehabt. Und es ist nicht falsch, Schönes zu haben. Es ist nicht falsch, Gott unser Bestes zu geben. Es ist nicht falsch, Schönes zu schaffen. Kreativ zu sein. Gott hat uns als kreative Menschen gemacht. Schöne Musik zu hören, gute Bücher zu lesen. Diese Dinge können unsere Gedanken zu Gott erheben. Sie können zu Gott führen. Sie erhöhen unsere Wertschätzung für die Schöpfung. Wir lernen über die Schöpfung, wie Gott die Welt gemacht hat. Wir können erinnert werden an sein Wort. Paulus sagt uns schließlich, alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Aber wenn es um die nächste Annäherung an unseren heiligen Gott geht, wie wir zu ihm kommen, wie wir ihn anbeten sollen, und wie ich andere anweise, wie sie anbeten sollen, dann wird es ernst. Dann sollen wir auf Gott hören. Wir sind in seiner Nähe. Dann müssen wir es richtig machen. Weil sonst riskieren wir, dass wir Gott durch unsere Handlungen entheiligen und nicht heiligen, wie er es geboten hatte. wenn Gott schon sagt, wie wir zu ihm kommen sollen und er den Weg dazu bereitstellt, dann sollen wir so kommen und nicht irgendwelche alternative Nebenwege ausdenken. Das ist übrigens für die theologisch Gesinnten das sogenannte regulative Prinzip der Anbetung, die die Reformatoren so hoch gestellt haben. Und deswegen haben sie die katholischen Kirchen leergefegt von all diesen schönen Dingen, damit man dann auf das Wort und auf Jesus fokussiert. Zu Gideons Zeit, er hatte diese mosaischen Anordnungen. Er hatte das zeremoniale Gesetz und das Ephod und all diese Kleider, das gehörte dazu. Das gilt für uns nicht mehr. Dennoch hat Gott uns gesagt, wie wir zu ihm kommen. Wie kommen wir zu Jesus Christus? Wie zu Gott? Ich habe schon verraten. Wie kommen wir zu Gott? Wir kommen durch Jesus Christus. Und durch Jesus alleine. Alle diese zeremoniale Gesetze, das waren ein Bild, eine Vorschattung, sagen wir gerne. Eine Vorschattung von Jesus Christus. Für uns gilt jetzt also die Frage, riskiere ich etwas anderes, etwas Menschengemachtes, das Gott nicht befohlen hatte, riskiere ich so etwas an die Stelle von Jesus Christus zu erhöhen? Tue ich Jesus Christus beiseite und sage, ja, schon gut, aber ich habe etwas Besseres, etwas Schönes. Ersetze ich Jesus und mein Fokus auf ihn durch etwas Geringeres, durch etwas Niedrigeres? Halte ich Gottes Weg für weniger gut als mein eigener Weg? Das ist gefährlich. Wäre es nicht schön, stelle ich mir vor, das war Gideons Frage. Und das könnte auch für uns eine gefährliche Frage. Wäre es nicht schön? Diese Frage verleitet uns, unsere eigenen Wege auszudenken, wie wir Gott gefallen könnten. Und diese Frage wurde Gideon zur Falle. Im Neuen Testament ist es immer noch wichtig, wie wir Gott anbeten. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt im Kapitel 12, dass wir Gott dienen, wie es ihm gefällt. Mit Scheu und Ehrfurcht, schreibt er. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott war nicht nur im Alten Testament ein verzehrendes Feuer, er ist jetzt immer noch ein verzehrendes Feuer. Und nur durch Jesus Christus können wir verschont werden von diesem verzehrenden Feuer. Wir können diskutieren, wie wir heute dieses Prinzip der Anbetung und nichts Neues machen, wie wir das praktisch anwenden in allen Einzelheiten, in unseren Gottesdiensten. Es gibt Gemeinden, Schwestergemeinden, die nur Psalmen singen, weil nur die Psalmen hat Gott befohlen. Es steht ja in der Schrift, dass die Psalmen, sagen wir so, die Psalmen stehen in der Schrift als Gottes Anbetungslieder. Es gibt Leute, die sagen, Christen, die sagen, ja, wir dürfen dann nichts anderes singen vor Gott als diese. Ich will nicht unbedingt auf diese Frage jetzt eingehen, vielleicht etwas für Hauskreise später oder für die kommenden Jahre, dass jede Generation stellt diese Frage. Aber lasst uns unseren Fokus auf Jesus Christus lenken. Jesus Christus. Wenn wir von der Frage, wäre es nicht schön, verführt werden, versucht werden, dann sollen wir schnell unseren Blick wieder auf Jesus richten, um nicht in die Falle zu geraten. Und ich hoffe, das soll uns nicht schwer werden, nach Christus zu schauen, auf Christus hinzuschauen. Als gläubige Christen richten wir unseren Blick auf Christus. Er ist alles. Er ist alles. was wir brauchen. Gideon, er wollte etwas Wertvolles und Schönes kreieren. Aber in Jesus haben wir schon etwas, jemanden wertvoll und schön. Den wertvollsten, den schönsten, den man bekommen kann. Wie oft denkst du an die Schönheit von Jesus? Das ist vielleicht eine komische Frage für die Männer. Die Männer an Jesus als Schöner zu denken. Aber wir müssen nicht romantisch denken. Darum geht es nicht. Und es ist auch nicht so, dass Jesus ein gut aussehender Mann war unbedingt. Jesaja sagt über ihn in diesem berühmten Kapitel 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Kein Mr. Universe in dem Sinn. Aber der Apostel Paulus, der schwelgt von Christus. So zum Beispiel im Kolosser, wir haben aus Kolosser gelesen, Kolosser 1,15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Oder 2,9, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wow. Unser Herr Jesus Christus. Denken wir über ihn nach. Liebe Geschwister, wer ist Jesus? Was hat er gemacht? Was hat er für dich gemacht? Wie hat er uns geliebt? Wie ist sein Herz? Er ist Gott. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Denk daran, dass er dich errettet hat, dass er für dich in den Tod gegangen ist, dass er für dich einsteht, dass er dich nie im Stich lässt, dass er jetzt hingegangen ist, um dir, um uns eine ewige Wohnstätte vorzubereiten, dass er uns seinen Namen anvertraut. Wir sind in ihm, wir sind Christen. Dass er immer bei uns sein will. Schau ihn an. Staune über ihn. Lies seine Worte. Lass ihn dich berühren. Du wirst von seiner Schönheit vereinnahmt. Von der Schönheit des Ehegatten deiner Seele, so schreibt es Spurgeon, the spouse of your soul. Der ist der Ehegatte deiner Seele. Gläubige zu allen Zeiten haben die Schönheit von Jesus erkannt. Die haben es bewundert, sie haben es besungen. Wir werden nach der Predigt, werden wir selber das Lied singen aus unserem Buch Schönster Herr Jesus. Ein Lied aus dem 17. Jahrhundert. Das singen wir immer noch so, weil wir singen wollen. Sehnst du dich danach, Jesus zu sehen und bei ihm zu sein? Lesen wir nochmal aus, oder von Paulus im Kolosser 3,4 haben wir schon gelesen. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Herrlich. Und dann in Philipper 1, mich verlangt danach, schreibt Paulus, fühlt Paulus, mich verlangt danach, aufzubrechen, zu sterben. Diese Erde zu verlassen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Seht ihr also, alles, alles andere soll und alles andere kann getrost vor der Schönheit des Herrn Jesus Christus verblassen, in Unwichtigkeit geraten. Jesus Christus ist der Schönste. Suche nicht nach irgendeinem minderwertigen Ersatz. Auch nicht, wenn er vielleicht im ersten Moment verlockend und glänzend aussieht. Ein Ersatz für Christus ist nicht nur dumm, ist katastrophal, führt ins Verderben für immer. Kommen wir zu Gideon zurück. Gideon war ein Glaubensheld. Wir haben von ihm gelesen, nicht heute, aber vorher, im Hebräer 11, da war er aufgelistet als Glaubensheld. Und er wurde Erlöser des Volkes über viele Jahre. Und dennoch machte er Fehler. Er machte Fehler, er tappte in die Falle. Alle diese Erlöse im Buch Richter sind fehlerhaft. Sie tappen in irgendeine Falle. Aber sie zeigen uns auf, wie wir den vollkommenen Erlöser brauchen. Wie wir Jesus Christus vonnöten haben. Wir haben ihn. Jesus Christus ist unser ewiger, unermüdlicher, vollkommener, schöner Erlöser. Und wir brauchen keinen anderen. Wir brauchen nichts anderes, um vor Gott zu treten. Amen. Wir wollen beten. Vater Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir vor dich treten dürfen, können. Wir wollen dir danken für deine Taten und für das Heil in Jesus Christus. Wir wollen danken, dass du uns alles gibst, das wir brauchen. Und Herr, hilf uns immer auf Jesus hinzuschauen, von seiner Schönheit angezogen zu werden, von seiner Gnade erfüllt zu werden. Vergib uns, Herr, wenn wir andere Wege einschlagen, wenn wir andere Erfüllungen suchen. Vergib uns, bringe uns in sein Licht. In seinem Namen beten wir. Amen.